Wir können es nicht lassen, ist das Thema heute und auch in einem Monat. Eine gläubige Frau erkrankt ernsthaft. Sie ist in der zweiten Jahreshälfte schon angekommen und hat jetzt natürlich Angst, dass sie sterben muss. Ach so, das ist jetzt nur das Thema, ne? Also das nicht die gläubige Frau, ne? So. Sie betet: Lieber Gott, lass mich noch nicht sterben. Gott antwortet ihr: Nein, mach dir keine Sorgen, du wirst noch 30 Jahre leben. Als die Frau das hört, denkt sie: Ja, 30 Jahre, das lohnt sich ja richtig. Da mache ich noch mal richtig was aus meinem Typ. Die geht also in den Schönheitssalon, bestellt das volle Programm. Sie lässt sich liften, Fett absaugen, neue Frisur, neue Haarfarbe, totale Panik, ja? So rund erneuert verlässt sie den Schönheitssalon wieder, überquert die Straße und wird prompt vom LKW überfahren. Im Himmel angekommen, fragt sie Gott ganz erstaunt: Gott, wie kann das sein? Du hast doch gesagt, ich würde noch 30 Jahre leben. Gott daraufhin: Ja, du hast recht und es tut mir auch wirklich leid, aber ich habe dich einfach nicht erkannt. Woran werden wir als Leuchtfeuergemeinden in den nächsten 3 Jahren zu erkennen sein? Welches Motto kann ich euch heute mitgeben? Wir sind ja schon einige Jahre in Gladenbach gemeinsam unterwegs und haben ganz viele Erfahrungen gemacht, haben Schwierigkeiten durchlebt, haben geistliche Erfolge erleben dürfen. Ja, Gott hat viel durch und an und mit uns bewegt. Und wisst ihr, ich bin von Herzen dankbar für jeden, der sich in den letzten 30 Jahren, so lange bin ich jetzt hier schon dabei, eingesetzt hat und sich von Gott hat gebrauchen lassen. Und da ich zutiefst davon überzeugt bin, dass Gott auch in der Zukunft hier in dieser Stadt uns weiter gebrauchen will, möchte ich heute Morgen zuerst mit ein paar Gedanken zu einem Motto beginnen, das ich mir für uns alle wünsche, nämlich Nehemia 8, Vers 10, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wenn ich mir von Gott etwas wünschen könnte für unsere Gemeinden, dann wäre das genau das, Freude und Stärke. Dass er in Zukunft noch mehr unsere Freude ist und unsere Stärke sein wird. Denn woran werden denn Christen erkannt? Wofür sind sie eigentlich bekannt? Dafür, dass sie lachen? Sind sie bekannt für ihre Heiterkeit? Ist Heiterkeit überhaupt eine christliche Tugend? Es kann einen schon überraschen, wie oft in der Bibel zur Freude aufgerufen wird, als sei das so eine Grundstimmung von den Christen. Und da frage ich mich ganz ehrlich, warum haftet manchen Christen das Image an, sie seien immer würdig und ernst und kontrolliert? Warum gibt es so viele christliche Kreise, wo man sich durch lautes Lachen fast schon verdächtig macht? Und wenn dann sogar noch im Gottesdienst gelacht oder geklatscht oder mitgefiebert wird, dann gibt das ganz ernsthafte Bedenken. Ist hier nicht alles nur oberflächlich? Ist hier nicht alles nur Gefühlsduselei? Fehlt hier vielleicht die nötige Ehrfurcht? Bei Freude gab es ja schon immer besorgte Gemüter. Im Alten Testament hören wir von David, der voller Freude vor der Bundeslade, das Symbol der Gegenwart Gottes, nach Jerusalem holt. Schauen wir mal, wie er das macht, wie er sich freut. Ich lese uns 2. Samuel 6. Da ging David voller Freude zu Obed-Edoms Haus, um die Bundeslade nach Jerusalem zu holen. Als die Männer, die sie trugen, die ersten 6 Schritte auf dem Weg nach Jerusalem zurückgelegt hatten, ließ David sie anhalten und opferte dem Herrn einen Stier und ein Mastkalb. Als der Zug sich wieder in Bewegung setzte, tanzte David voller Hingabe neben der Bundeslade her, um den Herrn zu loben. Er war nur mit einem leichten Leinenschurz bekleidet, wie ihn sonst die Priester trugen. Jubelnd brachten David und alle Israeliten, die ihn begleiteten, die Bundeslade nach Jerusalem. Und die Musiker bliesen die Hörner. Als die Menge in der Stadt Davids ankam, schaute Davids Frau Michal, Sauls Tochter, aus dem Fenster. Sie sah, wie der König zu Ehren des Herrn hüpfte und tanzte und verachtete ihn dafür. Man trug die Bundeslade in das Zelt, das David für sie errichtet hatte, und stellte sie auf den vorgesehenen Platz in der Mitte. Dann ließ David dem Herrn Brand- und Friedensopfer darbringen. Nach dem Opfer segnete er das Volk im Namen des Herrn, des allmächtigen Gottes. Alle Israeliten, Männer und Frauen, erhielten ein Laib Brot. ein Rosin und einen Dattelkuchen. Dann machten sie sich auf den Heimweg. Auch David ging nach Hause, um seine eigene Familie zu segnen. Er war noch nicht im Palast, als ihn Michael schon entgegenkam. Ach, wie würdevoll ist heute der Herr König vor seinem Volk aufgetreten, spottete sie. Bei deiner halbnackten Tanzerei hast du dich vor den Sklavinnen deiner Hofbeamten schamlos entblößt. So etwas tut nur das Gesindel sonst. David erwiderte: Ich habe dem Herrn zu Ehren getanzt. Er hat deinen Vater und deine Nachkommen die Herrschaft genommen und mir anvertraut. Mich hat er zum König über sein Volk Israel eingesetzt und ihm zur Ehre will ich auch zukünftig tanzen. Ja, ich wäre sogar bereit, mich noch tiefer zu erniedrigen als heute. Ich will mich selbst für gering halten. Aber die Sklavin, über die du ebenso herablassend gesprochen hast, sie werden mich schätzen und ehren. Michael aber bekam ihr Leben lang keine Kinder. Derselbe Ort, nur 1000 Jahre später, Jesus zieht in Jerusalem ein. Das ist der Beginn der Passionszeit. Lukas 19. Als Jesus sich schon der Stelle näherte, wo der Weg zum Ölberg nach Jerusalem hinunterführt, brach die ganze Menge der Jünger in Jubel aus. Sie danken Gott für die vielen Wunder, die sie miterlebt hatten. Laut sangen sie: Gepriesen sei der König, der im Auftrag des Herrn kommt. Gott hat Frieden mit uns geschlossen. Lob und Ehre sei Gott hoch im Himmel. Empört riefen da einige Pharisäer aus der Menge: Lehrer, verbiete das deinen Jüngern. Er antwortete ihnen: Glaub mir, wenn sie schweigen, dann werden die Steine am Weg schreien. Also die Herren Bedenkenträger sind wieder mal gleich zur Stelle und ermahnen Jesus: Das hier ist doch kein würdiger Ort. Jesus, sorgt bitte mal für Ordnung. Aber Jesus erwiderte: Ihr könnt die Freude nicht von Gott trennen. Würden meine Jünger schweigen, würden an ihrer Stelle die Steine am Boden in Jubel ausbrechen. Also Freude ist eine ganz starke Seite im Wesen von Gott. Sie ist verankert in Gottes Charakter. In Galater 5, Vers 22 steht das ja: Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit und so weiter. Also Freude gehört unzertrennlich zu Gott. Sie ist sozusagen sein Eigentum. Der Schriftsteller C.S. Lewis lässt in seinem Buch Dienstanweisung für einen Unterteufel, da geht es darum, wie kann man Menschen von Gott wegbringen, einen Unterteufel durch den anderen Unterteufel Folgendes sagen: Vergiss nie, dass wir uns gewissermaßen auf Feindesland befinden, wenn wir es mit irgendeiner Freude zu tun haben. Ich weiß, dass wir mit Freuden und Vergnügungen eine Menge Seelen gewonnen haben, aber letztendlich ist es seine, also Gottes Erfindung, nicht unsere. Er hat alle Freude geschaffen. Allen unseren Bemühungen ist es bis jetzt noch nicht gelungen, auch nur eine einzige zu produzieren. Wir können die Menschen nur dazu ermutigen, die Freude und Freuden auszuleben, die unser Feind, also Gott, geschaffen hat, aber zu Zeiten oder in Formen oder in Ausmaßen, die er verboten hat. Die Formel lautet: Wecke in ihnen ein immer größeres Verlangen für eine immer kleiner werdende Freude. Der Teufel kann also Freude nur missbrauchen. Er hat noch keine einzige erfunden. Freude ist Gottes Eigentum und Freude hat auch einen festen Platz in Gottes Herzen. Und es ist der Wunsch von Gott, dass sie auch einen festen Platz in unserem Herzen hat. Klar weiß ich auch, dass ein Aufruf zur allgemeinen Heiterkeit so manchen überfordert. Einige haben ja schon Schwierigkeiten, vor einer Fotokamera zu stehen und ein Lächeln irgendwie hinzukriegen. Aber wie schwer fällt das erst, wenn schmerzhafte Erfahrungen hinter uns liegen, wenn vielleicht Vergangenes uns nicht zur Ruhe kommen lässt oder das, was uns bevorsteht, uns auch unruhig macht? Wo bleibt die Freude, wenn der Alltag uns müde macht und wir abgearbeitet sind? Wenn wir uns wieder mal geärgert haben oder andere uns kritisieren und zusetzen? Es ist so wichtig, dass wir uns in trüben Gedanken und in angstvollen Sorgen nicht häuslich einrichten. Wenn wir zu Gott gehören, dann ist und bleibt Freude das Ziel unseres Lebens. Da gehören wir hin. Jesus ist doch unser liebevoller Therapeut, der unsere Wunden gerne heilt und zu einem friedvollen, sinnerfüllten, freudigen Leben führen will. Und wir möchten dir deshalb als Gemeindeleitung 8 Wochen intensive Zeit mit Jesus schenken und dich anleiten vom 9. Februar bis zum 3. April, bis zu Karfreitag 2026, über 8 Dinge nachzudenken, wo du vielleicht bewusst oder unbewusst leidest. Wir geben dir 8 Impulse in dieser Zeit, wo du darüber nachdenken kannst. Es wird ganz persönlich werden. Wir wollen 8 Urwunden behandeln, die dich eventuell verletzt haben. Wir wollen 8 Schutzmechanismen mit dir besprechen, die du dir gegebenenfalls angewöhnt hast, um dich persönlich in Sicherheit zu bringen. Wenn das und das passiert, machst du immer das und das. Passiert ja, ne? Und dann werden wir dir 8 heilsame Begegnungen ermöglichen und 8 konkrete Antworten und Hilfen zur Heilung geben. Nutzt bitte diese persönliche Zeit, die wir euch in der Passionszeit schenken wollen. Sprecht da in euren Gebetszweierschaften drüber, sprecht in euren Kleingruppen gerne darüber. Begegnet Jesus nochmal ganz persönlich, nochmal ganz intensiv in dieser Passionszeit. Wir beenden dann diese gemeinsame Zeit mit einem gemeinsamen Kaffeetrinken mit Andy Weiß und einem Konzert am 19. April. Um 16.30 Uhr ist das Kaffeetrinken, das ist mit Anmeldung oder wir laden euch konkret dazu ein. Und abends um 18 Uhr ist dann das Konzert mit Andy Weiß, Jesus, der liebevolle Therapeut, bei Special Service Church in Gladenbach. Für unsere Gemeinden ist das vor allen Dingen, also da fragen ganz viele Leute jetzt an, wo kriege ich Tickets und so weiter. Die können einfach kommen, können da gerne was spenden, aber es ist eigentlich für uns, ja, auf Spendenbasis. Weil wir wollen uns heilen lassen. Wir wollen Jesus neu begegnen. Wir wollen auftanken, durchatmen, fröhlich werden und da, wo es nötig ist, dann auch wirklich Heilung passieren lassen in unserem Leben. Und dann leben, lernen, was hier im Alten Testament und im Neuen Testament steht. Im Alten Testament steht ja in Nehemia 8, Vers 10, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und in Philipper 4, Vers 4 steht, freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich euch, freut euch. Connys und mein Draufvers übrigens. Tolle Sätze, als wollte Paulus den Christen in Philippi sagen, ihr könnt gar nicht glücklich genug sein, freut euch und hört gar nicht mehr damit auf. Und hier ist nicht von guter Laune die Rede. Hier ist nicht von den lustigen Christen in Philippi die Rede, sondern es geht um eine Fähigkeit, die Gott uns schenken will. Der Soziologe Bergner sieht in der Freude ein Zeichen der Transzendenz. Damit meint er, dass Freude die Fähigkeit beschreibt, die eigene Wirklichkeit zu überschreiten und zu relativieren, weil wir sie von einer anderen Perspektive auf einmal aussehen. Von welcher anderen Perspektive sollen wir denn uns und unsere Wirklichkeit sehen? In welchem anderen Licht sollen wir denn uns und unsere Umstände auch angucken? Dietrich Bonhoeffer schreibt das mal so gut, der Ursprung aller wahren Freude ist Gottes Freude an uns. Das ist die neue Perspektive. Denn dann wird alles neu. Wenn du das verstanden hast, dass Gott sich an dir freut, dass Gott dich so annimmt, wie du bist, und der Freude an dir Hand hat, dann wird dieses Jahr was Neues passieren in deinem Leben. Diese Wirklichkeit ist viel stärker als das, was wir für unsere Wirklichkeit halten. Und deshalb spricht Nehemia das dem Volk Gottes zu, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist doch eure Stärke. Er will ihnen auch helfen, über ihre eigene Situation rauszublicken, nicht stehen zu bleiben bei ihrer Wirklichkeit. Bei deiner kleinen Wirklichkeit, bleib nicht stehen bei deinen traurigen Gedanken, bei deiner mutlosen Stimmung. Seht doch, dass Gott sich an euch freut. Er hat euch nicht aufgegeben, sondern steht euch immer noch bei. An Gott Freude zu haben, meint, sieh doch neu, was es Gott für eine Freude bereitet, dich und uns zu segnen und für dich und uns da zu sein. Schau doch mal über deine Fragen, über deine Zweifel hinaus auf einen Gott, der wirklich große Stücke auf dich hält. Deine Freude wird dann wachsen, wenn du dir die Freude Gottes, die er an dir hat, bewusst machst. Und Gott sieht dich so gerne lachen. Der Kirchenvater Augustinus, gestorben 430 nach Christus, hat einen wunderbaren Satz formuliert. Die Seele nährt sich von dem, woran sie sich freut. Die Seele nährt sich von dem, woran sie sich freut. diese Sätze beschreiben eine schlichte, aber auch eine ganz große Wahrheit, finde ich. Dazu gehören für uns, Dinge schön zu machen, Dinge zu genießen, tiefe Freude und Zufriedenheit im Leben miteinander und mit Gott zu finden. Es gibt ja Menschen, die eigentlich nichts anderes machen, als zu arbeiten. Und ich merke immer mehr bei mir persönlich, dass es mir bei all den Terminen, bei all den wichtigen Dingen, die ich so tue im Alltag, immer schwerer fällt, mich mit irgendwas mal zweckfrei zu beschäftigen. Dafür ist oft die Zeit zu schade oder mein Dienst lässt das nicht zu, Hobbys nachzugehen, Spaziergänge zu machen, ein Buch zu lesen, einen Freund einfach mal anzurufen, mit dem einfach einen Abend zu verbringen. Zeit miteinander, Zeit mit Gott zu verbringen. Irgendwie geht's ja auch ohne, aber es ist nicht gut und es ist auch nicht so gedacht von Gott. Und deshalb lasst uns daran in der Passionszeit arbeiten. Wir wollen hier einen Gegentrend als Gemeinden setzen. Wir wollen nicht immer bedürfnisloser und damit auch ideenloser und emotionsloser und freudloser werden. Das wollen wir nicht. Angenommen, ein Christ, der so gelebt hat, steht mal vor Gott. Gott wird ihn fragen, okay, du hast viel gearbeitet, du hast mir auch viel gedient, aber hast du auch gelebt? Gab es auch die schönen Dinge in deinem Leben, die ich ja möglich gemacht habe? Das, was dich belebt hat? Bist du eigentlich auch gut mit dir persönlich umgegangen? Hast du dir auch mal was Gutes gegönnt? Was müsstest du antworten? Deine Seele nährt sich von dem, woran sie sich freut. Das alles gibt dir neue Spannkraft und lässt deine Seele durchatmen. Johannes 15, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist, und damit eure Freude vollkommen wird. Jesus spricht also hier von einem Weg der vollkommenen Freude. Er ist ja selbst diesen Weg gegangen und er möchte, dass seine Jünger hineinfinden in diese vollkommene Freude, die eng verknüpft ist ja auch mit Liebe. Das ist dann Freude mal zwei. Ja? Freude findet, wer Freude auch macht. Wenn du ein ermutigendes Wort für einen hast, wenn du eine kleine Aufmerksamkeit verschenkst, ein Geldgeschenk für einen, der nicht so viel hat, ein aufrichtiges Gebet sprichst, bleibt in meiner Liebe, damit eure Freude vollkommen wird. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Was wird uns als Christen hier in Gladenbach in den nächsten Jahren auszeichnen? Was wird in diesen Jahren zu Schwerpunkten und Stärken von Leuchtfeuer gehören? Was wird zu deinen persönlichen Stärken gehören? Ich finde, Freude sollte auf jeden Fall Teil davon sein. Amen.